Ja, guten Morgen. Ja, unser Predigtext heute kommt aus Römer Kapitel 2, Verse 17 bis 19. Also wenn man eine Bibel dabei hat, möchte zu diesen Versen aufschlagen, darf man das gerne tun. Es steht auch auf dem Liedblatt, so da könnte man das auch dort lesen. Ja, am 7. Januar 2025 wurde eine Podcast-Folge von der Joe Rogan Experience mit Wesley Huff, er ist einem christlichen Apologeten aus Kanada, veröffentlicht. Und ich glaube, die Folge wurde am Ende 2024 aufgenommen, aber dann erst an diesem Tag veröffentlicht. Und ich sage ganz klar, ich kann der Podcast von Joe Rogan Experience als Ganzes nicht empfehlen. Aber diese Folge war großartig. Also für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, Joe Rogan ist in den Vereinigten Staaten eine bekannte Person, die zunächst durch seine Beteiligung an Mixed Martial Arts oder MMA bekannt wurde. Und da er sich für viele Themen interessiert und gerne lernt, hat er diesen Podcast begonnen, zu dem er Gäste einlädt, um über verschiedene Themen zu sprechen. Manchmal handelt es sich bei den Gästen um Prominente, manchmal um Politiker, manchmal um Akademiker, manchmal geht es um Aliens und so weiter. Also was auch immer. Und diese Gespräche dauern 3, 4, manchmal 5 Stunden. Und so Longform-Reden. Und der YouTube-Kanal hat über 19 Millionen Abonnenten, während die Zahl von Abonnenten auf Spotify-Podcasts bei 14,5 Millionen liegt. Und diese Folge mit Wesley Huff hat über 6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und in der Folge sprachen sie über eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit biblischen und alten Sprachen, auf die sich Huff spezialisiert hat, über die Zuverlässigkeit der Bibel, sowie über Wesley Huffs Hintergrund und eine wunderbare Geschichte, wie Gott ihn von einer seltenen Krankheit geheilt hat. Aber am Ende, in den letzten paar Minuten, durfte Wesley Huff das Evangelium und unser Bedürfnis nach einem Erlöser klar zum Ausdruck bringen. Und das war wirklich ein cooler Moment in der Folge. Man merkte, dass er die Folge nicht beenden wollte, ohne dies getan zu haben. Und Millionen von Menschen konnten hören, wie dieser intelligente, redegewandte Mann, der erst in seinen 30ern ist, also er ist ein bisschen jünger als ich denke 33 oder 34 Jahre alt, und er erklärte, was es bedeutet, Jesus zu vertrauen und ihm zu folgen. Und in seiner Erklärung konzentriert er sich auf ein Argument, das viele Menschen in Bezug auf das Gesetz Gottes und die Errettung vorgebracht hatten. Was er genau gesagt hat, werde ich später in der Predigt erzählen, aber es ist relevant für den Text, den wir heute betrachten. Also wir setzen unsere Predigtreihe über das Buch der Römer fort. Heute werden wir uns Römer 2, Verse 17 bis 29 schauen. Wir haben gesehen, dass Paulus in Kapitel 1 nach einer Einführung mit seiner Erklärung des Evangeliums beginnt, indem er sich auf die Heiden, das heißt die nicht-jüdischen Menschen, konzentriert und darauf, dass sie weit von Gott entfernt sind und dennoch vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wegen der Dinge, die sie getan haben. Und dann in Kapitel 2 wendet Paulus sein Argument den Juden zu. Es ist fast so, als ob er ihre Argumente vorwegnimmt. Ein stolzer Jude würde lesen oder hören, was Paulus in Kapitel 1 sagt und sagen, Amen. Diese ungerechten, unreinen Menschen haben das Gericht Gottes verdient. Und Paulus nimmt dies vorweg und sagt, Gott wird auch euch richten, ihr selbstgerechten Heuchler. Das sind nicht die genauen Worte, sondern meine sehr also lockere Übersetzung und Zusammenfassung. Also lesen wir den heutigen Text und sehen wir, wo Paulus seine Argumentationen gegen das jüdische Volk fortsetzt. So lasst uns das zusammen lesen, Kapitel 2, ab Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden. Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist das nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Der erste Punkt dieser Predigt ist, dass moralische Vergleiche dir nicht helfen oder dich nicht retten. Viele Menschen in der heutigen Welt würden auf die Frage, ob sie glauben, dass sie in den Himmel kommen werden, mit Ja oder mindestens hoffentlich antworten. Auf die Frage, warum, könnte die Antwort lauten, ich bin ein guter Mensch. Und damit ist in der Regel gemeint, ich bin nicht so schlecht wie diese andere Person. Person X, Person Y und so weiter. Also muss ich gut sein. Und vielleicht hat die Person in ihrem Leben einige gute Dinge getan. Und das ist gut. Vielleicht hat sie auch keine wirklich schlechten Dinge getan. Das ist auch gut. Aber letztendlich müssen wir vor Gott stehen und nicht vor anderen Menschen. Jeder von uns könnte auf eine andere Person zeigen und sagen, ich bin nicht so schlecht wie diese Person. Diese Person hat Geld gestohlen. Diese Person hat ihre Ehefrau oder ihren Ehemann betrogen. Diese Person hat Menschen missbraucht. Alle schreckliche Dinge. Aber Gott wird uns nach seinem Maßstab beurteilen, nicht nach unserem. Und Gott richtet und er darf das tun, wie es ihm gefällt. Also am Ende stehen wir vor Gott und wir dürfen nicht sagen, aber was ist mit ihm? Oder was ist mit ihr? Gott sagt, also Gott wird diese Person auch richten, ja? Aber wenn wir vor Gott stehen, er spricht mit uns und richtet uns. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, werden wir erkennen, dass wir nicht so gut, wie wir denken. In der Tat wird Paulus in Kapitel 3 darüber sprechen, dass niemand gut oder gerecht ist. Und das wird eine spannende Botschaft sein. Also ja, schalte nächste Woche ein mit dieser Nachricht. Viel Glück an Alex mit der Predigt nächste Woche. Aber in diesen Versen hier, in der zweiten Hälfte von Kapitel 2, stellt Paulus die Juden wegen ihrer Heuchelei bloß. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben. Und das war eine gute Sache. Das Gesetz hilft ihnen zu wissen, was gut und was falsch ist. Und wie sie Gott anbeten und ehren sollten. Es war für sie eine Sache, mit der sie sich rühmen könnten. Sie waren Gottes auserwähltes Volk und Gott hat ihnen sein Gesetz offenbart. Das können wir ja in Vers 17 sehen. Ich lese das nochmal vor. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Aber dann stellt Paulus eine Reihe von rhetorischen Fragen, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht so gut sind, wie sie denken. Also du sagst, es ist falsch zu stehlen, aber stehlst du selbst? Es ist falsch, die Ehe zu brechen. Machst du das auch? So, es ist so ja rhetorische Fragen, wie er das vorstellt. Wenn sie sich selbst nach dem Gesetz beurteilen würden, dessen sie sich rühmen, würden sie sehen, dass sie auch vor Gott schuldig sind. Schau mal Vers 23 an. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Und dann zitiert er in Vers 24, also eine Zusammenfassung von zwei Versen aus dem Alten Testament, Jesaja Kapitel 52, Vers 5 und dann auch Hesekiel Kapitel 36, Vers 22. Und er macht das, um zu sagen, dass der Name Gottes wegen der Sünde Israels unter den Völkern gelästert worden ist. Das Volk Israel war zu bestimmten Zeiten seiner Geschichte wegen seines Ungehorsams gegenüber Gott ein Gespött für die anderen Völker. Gott hat sein Volk gerichtet, indem er zugelassen hat, dass Israel aus Folge seiner Sünde von anderen Völkern erobert wurde. Und in diesem Text verweist Paulus auf die Vergangenheit, ruft aber auch die Juden seiner Zeit zurecht. Sie rühmen sich des Gesetzes, aber sie befolgen es nicht. Und wenn sie ehrlich waren, wussten sie tief in ihrem Inneren, dass dies wahr ist. Aber die Antwort auf dieses Problem besteht nicht darin, sich einfach mehr anzustrengen und das Gesetz besser zu befolgen. Wenn wir uns das Leben und die Lehre Jesu ansehen, können wir das erkennen. Zu seiner Zeit waren die Menschen, die das Gesetz am strengsten und religiösesten befolgten hatten, die Pharisäer, also das ist auch eine Gruppe, der auch Paulus angehört hat, sie befolgten jedes kleine Detail des Gesetzes in Bezug auf den Zehnten, die Opfer und das moralische Verhalten. Aber Jesus kritisiert diese religiösen Eliten mehr als alle anderen. Warum? Weil sie Heuchler waren. Sie behaupteten, das Gesetz zu befolgen, aber sie verfehlten den eigentlichen Sinn des Gesetzes. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um sie zu lehren, wie sie Gott folgen sollen. Das Gesetz wurde gegeben, um den Charakter und die Heiligkeit Gottes und den Mangel an Heiligkeit der Menschen zu offenbaren und damit ihr Bedürfnis nach Gott zu zeigen. Dieser Gegensatz kann aus Geist des Gesetzes gegenüber dem Buchstaben des Gesetzes bezeichnet werden. Eine Formulierung, die Paulus in diesem Abschnitt sogar in Vers 29 verwendet. Das Gesetz mit seinen Regeln und Vorschriften, so gut es geht zu befolgen und sich mit anderen Menschen zu vergleichen, wird dir nicht helfen oder dich retten. Das heißt nicht, dass das Gesetz nicht wichtig ist. Es ist wichtig. Aber es wird dich nicht retten. In dem Podcast, in dem Gespräch mit Joe Rogan, sagt Wesley Huff Folgendes über das Gesetz Gottes. Ich habe das selbst übersetzt von Englisch auf Deutsch. Das Gesetz, ihr spricht über das Gesetz Gottes, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Es zeigt dir, wie schmutzig du bist. Die Kritik von Jesus an die Pharisäer zum Beispiel lautet, du versuchst, dich mit einem Spiegel zu reinigen. Das ist dumm. Ja? Wenn überhaupt, dann macht es dir nur noch schmutziger. Also geh unter die Dusche. Das Gesetz ist nicht das, was dich reinigt. Das Gesetz zeigt, dass du schmutzig bist. Und dann ein paar Minuten später in dem Interview fährt er vor zu erklären, dass man nicht genug Gutes tun kann, um die Gunst oder Gnade Gottes zu erlangen oder unsere Sünde und die schrecklichen Dinge in unserem Leben zu decken. So noch einmal ganz klar zu sagen, man kann sich nicht mit einem Spiegel reinigen. Ja? Wir brauchen etwas anderes, um sauber oder rein zu sein. Das war der erste Punkt. Moralische Vergleiche helfen uns nicht oder retten uns nicht. Der nächste Punkt ist, dass äußere Symbole dir nicht helfen oder dich retten können. Ich lese nochmal Verse 25 bis 27 vor. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit aus Beschneidung angerechnet werden. Und wird nicht von der Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Paulus macht hier eine Veränderung in seiner Argumentation, die etwas abrupt erscheint. Er fängt an, über die Beschneidung zu sprechen, obwohl sie vorher nicht erwähnt worden war. Warum? Also, aber auch hier ist es fast so, als ob er die Argumente oder Einwände der jüdischen Leser oder Zuhörer vorwegnimmt. Okay? Die Beschneidung war ein Gebot, das Gott Abraham in dem Alten Testament gegeben hatte und das jeder in Israel geborene Mann befolgen müsste. Die Regeln und Vorschriften dafür finden sich in 1. Mose Kapitel 17, wenn man das später selbst lesen möchte. Das Thema Beschneidung war für das jüdische Volk sehr wichtig und auch für die frühe Gemeinde von großer Bedeutung. Paulus spricht später in Römerbrief in Kapitel 4 mehr über die Beschneidung, wenn er über Abraham und seinen Glauben spricht. In Apostelgeschichte Kapitel 15 müssten die frühen Gemeindeleiter und Aposteln über dieses Thema sprechen. Und Paulus spricht es auch im Galaterbrief an. Und das war sehr wichtig. Also der Kontext in Apostelgeschichte 15 und dann im Galaterbrief war, also viele Christen mit einem jüdischen Hintergrund haben gesagt, diese Heiden, also die nicht-jüdischen Menschen, die zum Glauben kommen, müssen erstmal sich beschneiden lassen, bevor sie dann als Christen, also genannt werden dürfen. So, das war also ein Thema in der frühen Gemeinde. Also die Beschneidung war ein Zeichen, das Abraham und seinen Nachkommen gegeben wurde, um sie von den anderen Völkern und Gruppen um sie herum zu unterscheiden. Aber wie das Gesetz war das kein Beweis für die Errettung. Das äußere Zeichen sollte die innere Realität widerspiegeln. dass Gott ein Volk für sich erwählt hat, um sich und seine Herrlichkeit den Völkern zu zeigen. Und deshalb verlangten Paulus und andere Gemeindeleiter von den Heiden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, nicht, dass sie sich beschneiden lassen müssen. Und ich bin mir sicher, dass sie darüber erleichtert waren. Denn was von größerer Bedeutung war, war die innere Realität. Nochmals, das bedeutet nicht, dass äußere Symbole nicht wichtig sind. Oder besonders in diesem Text mit der Beschneidung, dass das unwichtig war. Es war ein Gebot Gottes, dem Israel folgen sollte. Aber warum? Nur weil Gott es befohlen hatte? Nein, weil es Gottes Barmherzigkeit und Gnade gegenüber seinem Volk widerspiegelt. Das Symbol selbst rettet nicht. Betrachte es so. Ich habe hier mit mir einen amerikanischen Pass. Okay, so, wenn ihr das nicht wisst, also ich bin Amerikaner, das ist meine Heimat. So, das ist meins, also mein Pass. Aber der Pass, dieser Pass, ist nicht das, was mich zum Amerikaner macht. Ja? Es gibt ganz viele Amerikaner, die keinen Pass haben, aber sie sind trotzdem Amerikaner. Ja? Der Pass dient als eine Bestätigung der amerikanischen Regierung, dass ich Amerikaner bin, dass ich ein Bürger des Landes bin. Aber er macht mich nicht zu einem Amerikaner. Ja? Das Symbol selbst rettet nicht. Also das Symbol für Israel mit der Beschneidung, das bedeutet nicht, dass sie dann sofort von allen Sünden in ihrem Leben errettet wurden. Und sie dürften vor Gott stehen als frei und rein. Das ist das nicht. Paulus macht das in diesen Versen deutlich. Wenn jemand beschnitten war, aber das Gesetz nicht gehalten hat, war die Beschneidung umsonst. Sie spielt keine Rolle. Sie waren immer noch schmutzig. Aber wenn eine unbeschnittene Person das Gesetz gehalten hat, wurde es als Beschneidung gezählt. So, Paulus will damit nicht sagen, dass es wirklich unbeschnittene Heiden gab, die das Gesetz perfekt gehalten haben. Okay, er sagt es also wieder Kapitel 1, er hat gerade erst die Heiden für ihre Rebellion gegen ihren Schöpfer verurteilt und er wird diesen Punkt in Kapitel 3 noch einmal wiederholen, dass niemand gut ist oder das Gesetz perfekt befolgt. Also er macht so ein Punkt zu sagen, dass das äußere Symbol ist nicht so eine Bedeckung für alle Sünde in unserem Leben. Und er weist auf den Zusammenhang zwischen dem Zeichen und dem Herzen hin. Wenn jemand das äußere Zeichen empfangen hat, aber das Herz unrein ist, ist die Person unrein. Aber wenn jemand das äußere Zeichen nicht empfangen hat, aber das Herz rein ist, dann ist diese Person noch rein. Da sich Paulus in diesem Abschnitt an Juden wendet, spricht er über die Beschneidung. Aber wir könnten auf andere Zeichen in unserer Zeit hinweisen, auf die sich Menschen berufen, um sich zu rechtfertigen. Vielleicht für manche von uns ist das die Taufe. Und man könnte die Taufe als Baby meinen oder die Taufe später im Leben. Hier in Deutschland und in anderen Ländern Europas werden aufgrund der Geschichte und der Verbindung zum Christentum viele Menschen als Säuglinge getauft. Die verschiedenen Kirchen mögen unterschiedliche Ansichten darüber haben, was bei der Taufe tatsächlich geschieht. Aber viele Menschen verweisen auf ihre Taufe als das, was sie rettet. Aber es gibt im Leben dieser Menschen keinen Beweis für die Errettung durch Gott oder eine Veränderung im Herzen der Person. Wo ich herkomme, aus dem Südenteil der Vereinigten Staaten, blicken viele Menschen auf einen Zeitpunkt zurück in ihrem Leben, als sie jung waren und ein Gebet gesprochen haben, um Jesus in ihr Herz zu bitten und sich taufen gelassen haben. Aber Jahre später gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Herr im Leben dieser Person gewirkt hat. In beiden Fällen, ob es nun im Kindesalter oder später im Leben geschieht, deutet es darauf hin, dass man sich auf ein Symbol verlässt und nicht auf das Wirken Gottes im Leben der Person. John Stott ist ein Pastor und Theologe aus England in dem 20. Jahrhundert und er stellt in seinem Kommentar zum Römerbrief und in diesem Abschnitt diese Verbindung zwischen Beschneidung und Taufe her. Er sagt, außerdem könnte man das, was Paulus hier über die Beschneidung und das Judentum schreibt, auch über die Taufe und das Christsein sagen. Der wahre Christ, wie der wahre Jude, ist innerlich eins. Und die wahre Taufe, wie die wahre Beschneidung, geschieht im Herzen und durch den Geist. In diesem Fall ersetzt nicht das Innere und Geistige das Äußere und Körperliche, sondern das sichtbare Zeichen, die Taufe, leitet seine Bedeutung von der unsichtbaren Wirklichkeit, die Reinigung von der Sünde und die Gabe des Geistes ab, von der es Zeugnis ablegt. So, es ist ein schwerer Fehler, das Zeichen auf Kosten dessen, was es bedeutet, zu erhöhen. So, er sagt nicht, Paulus sagt hier nicht, rühme dich nicht mit diesen Zeichen und Symbolen. Sie werden dich nicht retten oder rechtfertigen, wenn du vor Gott stehst. Die bessere Frage ist, wie sieht dein Herz aus? Und das führt uns zu dem letzten Punkt. Gott will dein Herz. Lass uns Verse 28 und 29 noch einmal lesen. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. In diesen letzten beiden Versen betont Paulus diesen Punkt. Aber wenn die jüdischen Zuhörer oder Leser mit den alttestamentlichen Schriften vertraut wären, wussten sie, dass dies nicht Neues oder Fremdes ist. Es ist kein neues Argument. Ich möchte hier ein paar Verse erwähnen. In Psalm 40, Verse 7 bis 9, schreibt David, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündeopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, sieh, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. In Hesekiel Kapitel 36, Verse 26 und 27 heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. In Hosea Kapitel 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als Brandopfern. Das Gesetz Gottes ist also wichtig, sonst hätte Gott das nicht gegeben. Ja? Aber er hat das Gesetz nicht nur gegeben, damit die Menschen das Gesetz buchstabengetreu befolgen. Er wollte immer das Herz. und will das Herz durch das Wirken seines Geistes verwandeln. Das ist es, was mit dem Vergleich zwischen dem Buchstaben des Gesetzes und dem Geist des Gesetzes gemeint ist. Man kann das Gesetz nicht buchstabengetreu einhalten, auch wenn man das versucht. Und wenn du es versuchst, wie die Pharisäer, versuchst du, dich vor Gott durch deine eigenen Handlungen zu rechtfertigen und zeigen damit, dass du Gott gar nicht brauchst. Aber er will uns. Er will unsere Herzen. Und er will sie neu machen, sodass wir ihn wirklich ehren und ihm durch unser Handeln gefallen können, weil dann unsere Motivationen und unsere Taten rein und ehrenhaft vor ihm sind. Das ist eine Botschaft, die sich durch das ganze Alte Testament zieht. Es ist die Botschaft Jesu, und Paulus wiederholt sie noch einmal in Römer Kapitel 2. Aber jetzt schauen wir uns diese Idee der Beschneidung des Herzens an. Auch das ist nichts Neues oder Fremdes. Diese Botschaft findet sich auch in dem Alten Testament, in 3. Mose Kapitel 26, Verse 41 bis 42. Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken und auch an meinen Bund mit Isaac und auch an meinen Bund mit Abraham, und ich will an das Land denken. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Und dann Jeremia, Kapitel 9, Verse 24 bis 25. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich alle heimsuchen, die, obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind. Die Ägypter, die Juden, die Edomiter, die Ammoniter, die Moabiter und alle mit gestutztem Bart, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden sind unbeschnitten, das ganze Haus Israel aber hat ein unbeschnittenes Herz. Der Akt der Beschneidung hat das Volk Israel nicht gerettet. Sie war ein von Gott gegebenes Zeichen, das die innere Realität des Bundes widerspiegeln sollte, den er mit seinem Volk geschlossen hatte. Die bösen Taten der Sünde waren beseitigt und ihre Herzen gehörten ganz ihm. Gott will dein Herz. Du kannst versuchen, der beste Mensch der Welt zu sein und das Gesetz zu befolgen, aber du wirst trotzdem als unrein und sündig vor Gott stehen. Du kannst dich auf deine Taufe oder ein Gebet berufen, aber wenn dein Herz nicht neu gemacht worden ist, wirst du vor Gott als unrein und sündig stehen. Und du wirst dich für deine Taten verantworten müssen. Aber Gott kann dein Herzen ändern. Gott will dein Herzen ändern. John Stott sagt nochmal in seinem Kommentar: Der Mensch fühlt sich wohl mit dem, was äußerlich, sichtbar, materiell und oberflächlich ist. Was für Gott zählt, ist ein tiefes, inneres, geheimes Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Wirst du ihm dein Herz geben? Wirst du deine Sünden anerkennen und vor ihm bekennen? Wirst du dich demütigen und sich ihm unterordnen? Wenn du das tust, wird er dir ein neues Herz schenken. Eines, das ihn vollkommen liebt. und du kannst rein, sauber, unbefleckt und ohne Sünde vor ihm stehen. Wenn du Fragen dazu hast, was das bedeutet oder wie du diese innere Veränderung des Herzens erfahren kannst, dann sprich bitte mit mir oder mit Alex nach dem Gottesdienst. Wir würden gerne mit dir darüber sprechen. Aber Gott will dein Herz. Und er will dein Herz ändern. Lass uns beten. Gott, manchmal ist dein Wort eine große Herausforderung für uns. Es ist ja wie aus unserer Natur, dass wir auf die äußerlichen Dinge also vertrauen möchten. Aber am Ende des Tages müssen wir vor dir stehen. Und wir sind für unsere Taten und Worten und Gedanken verantwortlich. Und du wirst uns alle richten. Aber du bist noch gnädig und barmherzig. Du liebst uns. Und du möchtest unsere Herzen. Gott, bitte hilf uns, demütig zu sein und zu verstehen, wer wir eigentlich sind und was das Gesetz wirklich bedeutet, also der Geist des Gesetzes. Und hilf uns, also Texte wie diese heute besser zu verstehen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, ein bisschen theologisch. Es gibt ganz viele Dinge in dem Alten Testament und vielleicht verstehen wir alles nicht. Aber durch dein Geist können wir das wirklich verstehen. Und wirklich, also dieser Hauptpunkt für uns heute, du willst unsere Herzen. So bitte hilf uns täglich, unsere Herzen vor dir zu legen und zu sagen, Gott, bitte mach mich rein. Ich habe gegen dich gesündigt. Und ohne deine Gnade habe ich keine Chance. Das ist, was wir als Zeugnis als Christen geben. Wir sind alle Sünder, aber du machst uns rein. Bitte hilf uns, das besser zu verstehen. Amen. So, jetzt singen wir zusammen ein Lied. Und wer kann, bitte ich euch dann, für dieses Lied aufzustehen.